der Moment, in dem ich selbst dann zum ersten Mal Vater geworden bin, da war ich 25, das war für mich nochmal, irgendwie hat das nochmal die Frage aufgewirbelt, wer war mein Vater oder was habe ich für eine Vorstellung vom Vatersein, was habe ich für ein Bild von Vätern, und das führte wieder zu einer Auseinandersetzung. Und als ich das gelesen habe und dann auch eben viele Notizen von meinem Vater, nicht nur diese Briefe, sondern so seine Gedanken irgendwie in Notizbüchern dazu gelesen habe, habe ich festgestellt, er wollte selber darüber schreiben.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen in der Wohngemeinschaft. Ich freue mich total, dass Sie alle da seid. Mein Name ist Anne Burgmar und immer im Wechsel mit meiner famosen Kollegin Sarah Brasak, die hier in der ersten Reihe sitzt und guckt, ob ich das alles richtig mache, bin ich Gastgeberin des Kölner Stadtanzeiger Podcasts Talk mit K. Der hat ein ganz einfaches Prinzip. Wir unterhalten uns mit interessanten Leuten aus dieser Stadt. Einer sitzt neben mir, den stelle ich gleich vor. Normalerweise machen wir das bei uns im Podcast-Studio. Das ist so eine kleine Kammer, wo so gerade vielleicht 3 Leute reinpassen, wenn es gut läuft. Heute sind wir hier in der Wohngemeinschaft, weil wir uns entschlossen haben, auch Live-Podcasts zu machen. Und es ist toll, dass wir das in der Wohngemeinschaft machen dürfen. Und es ist noch viel toller, dass es so voll ist. Darüber freue ich mich wirklich total. Also nochmal vielen Dank fürs Kommen. Ich danke der Wohngemeinschaft, ich danke auch dem Dumont Verlag, mit dem wir das zusammen machen, denn der Dumont Verlag hat ein Buch herausgegeben, über das wir sprechen wollen und das dieser Mann, der hier neben mir sitzt, geschrieben hat, Kurt Tallert. Und bei dir bedanke ich mich deswegen am allermeisten. Schön, dass du da bist, Kurt. Hallo.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und ich sage noch, dass die Erlöse dieses Abends der Amadeo-Antonio-Stiftung zugutekommen. Das hast du ausgesucht und das finde ich ganz wunderbar. Ich hab's gesagt, du hast ein Buch über deinen Vater geschrieben, das heißt Spur und Abweg. Mein Exemplar ist leider schon ein bisschen zerrupft, es kommt vom Lesen und Notizen machen. Und es ist so, dass du 1986 geboren wurdest, da war dein Vater schon 58 Jahre alt und dein Vater hat den Holocaust, die Verfolgung der Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit überlebt. Und darüber hast du dieses Buch geschrieben und das wusste ich, als ich das Buch in die Hände bekam. Und ich weiß nicht, wer es erkennen kann, aber da ist oben ein kleines Bildchen deines Vaters und da unten ist ein Krokodil. Und ich hatte jetzt mit vielem gerechnet auf diesem Cover, aber nicht mit einem Krokodil. Erklär doch mal, wie es dazu gekommen ist und warum das eigentlich die perfekte Wahl ist für dieses Buch.
Ja, sehr gerne. Danke erstmal für die nette Einleitung. Genau, wenn man den Umschlag, der ja so eingestanzt ist, dann aufklappt, dann sieht man nämlich, dass das... dass mein Vater und das Krokodil durchaus zusammengehören, zumindest auf diesem Bild. Es ist halt ein Foto, ich glaube aus den 60er Jahren oder Ende 50er. Das zeigt, wie mein Vater im Büro sitzt. Da hat er für eine Zeitung gearbeitet. Ich glaube, es war der Norddeutsche Kurier. Der liegt da auch auf dem Schreibtisch. Und die Redaktion bekam Besuch von einem Zirkusdirektor. Und der hat sein Krokodil mitgebracht. Warum auch immer. Also das war, glaube ich, einfach als medienwirksames Gimmick gedacht und der Mann hat keine Mühen gescheut.
Und es war gekühlt, habe ich gelesen.
Genau, es ist auf eine Temperatur runtergekühlt, in der es nicht mehr gefährlich ist. Ich weiß nicht, inwieweit das mit Tierschutz vereinbar ist, aber damals haben die das so gemacht. Und dieses Bild hing eben immer bei uns im Esszimmer, da gab es so eine Wand, die war wirklich von oben bis unten voll mit Porträts aus der Familie und eben, dieses Bild. Und eigentlich fast immer nach dem Mittagessen saßen wir noch sehr lange da und haben dann irgendwelche Anekdoten so über Familienmitglieder gehört, die halt alle so in, wirklich wie aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit auch aussahen. Das waren sehr alte Bilder hauptsächlich, das war eins der neueren. Und das hat natürlich Fragen aufgeworfen, warum ist Papa da mit dem Krokodil? Und ich habe auch nur die Erklärung bekommen, die ich jetzt gegeben habe. Und als ich mich dann mit der Geschichte meines Vaters im Zuge des Buches vor allem dann so näher auseinandergesetzt habe, dazu recherchiert habe und so, naja, aber eigentlich auch schon vorher, halt so, wo, als ich dann mehr darüber nachgedacht habe, was hat das eigentlich für meinen Vater bedeutet, diese Verfolgungsgeschichte auch zu haben, hat dieses Bild irgendwie so einen symbolischen Wert bekommen, den es halt ja so nicht hatte. Und dieses Krokodil wurde immer mehr für mich zum Bild der Vergangenheit, die er mit sich trug, oder der Bedrohung, die ihm eben schon mal so auf den Leib gerückt ist. Und die eigentlich, wenn man sich so die äußeren Voraussetzungen davon, von dieser Bedrohung vorstellt, sich damit mal auseinandersetzt, von mir aus auch akademisch oder wie auch immer, sich eben mit dieser Nazi-Zeit befasst, dann merkt man eigentlich, dass es nicht minder absurd ist, was die Menschen sich da herbeikonstruiert haben, also dass das nicht minder merkwürdig ist als eben so ein Krokodil. Natürlich auch das Krokodil als Reptil irgendwie erinnert noch so ein wenig an Dinosaurier und damit auch an so eine Vorvergangenheit, die der Vater von einem 1986 geborenen Menschen eigentlich nicht erlebt haben sollte. Oder, ne, was heißt sollte, ist nicht moralisch gemeint, aber ist halt unüblich. Daher das Bild.
Und ich finde es aber auch tatsächlich interessant oder vielleicht auch bezeichnend, dass dein Vater ja lächelt. Also er sieht eigentlich, wenn man so drauf guckt, beim ersten Mal denkt man, das sieht ja eigentlich ganz entspannt aus, aber was so in ihm vorgeht, kann man eigentlich nur erahnen. Wenn man ein Buch liest, hat man hinterher auch das Gefühl, naja, ganz so entspannt war der wahrscheinlich nicht. Und das passt ja auch wieder sehr gut zu seiner Geschichte.
Ich habe erst, als dann feststand, dass ich dieses Foto für mein Cover benutzen möchte, da musste ich das bei meiner Mutter abholen erstmal. Und dann hat mein Bruder, als ich den da dann zufällig getroffen habe, eben erzählt, dass er ihm mal gesagt hat, dass er dabei überhaupt nicht so entspannt war, dass er dabei halt Angst gehabt hat. Also es ist ein trügerisches Lächeln. Ja.
Du hast gerade deinen Bruder angesprochen, du hast noch drei andere Geschwister und du schreibst in deinem Buch, du seist aber der Einzige, der in dieser Geschichte, ich glaube, du hast das Wort herumgestochert, benutzt hat und der sich damit beschäftigt hat. Wie kam das und wie hast du das dann auch in der Kommunikation mit deinen Geschwistern, also wie war das, wenn du dann ja auch anfängst, solche Dinge vielleicht auch aufzuwühlen?
Also gekommen ist es, glaube ich, vor allem, wenn ich mir einen Reim drauf machen soll, dadurch, dass ich am wenigsten Zeit mit meinem Vater verbracht habe, also oder das könnte eine Erklärung sein, dass ich am meisten darauf angewiesen war, mir den Vater sozusagen geistig zu erschließen und als Produkt der Vorstellung irgendwie ihm zu begegnen. Und da war halt die Auseinandersetzung mit seiner Geschichte, hat ziemlich viel Raum eingenommen, also mit seiner Verfolgungsgeschichte. Also die Frage, wer war mein Vater, sehr verknüpft war mit der Frage, was hat er erlebt. Warum jetzt die anderen da nicht so nachhaken? Ich weiß nicht, ich bin ja auch der Einzige, der einem künstlerischen Beruf nachgeht.
Ich habe das unterschlagen in meiner Begrüßung. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass man dich natürlich als Musiker kennt, genau, also schon der erste Fauxpas.
Nein, vollkommen okay. aber ne, ich mache Musik als Retro-Gott. Und also da liegt das ja natürlich näher, sich mit Sachen zu beschäftigen, die so in einem schlummern. Ich glaube nicht, dass die irgendwie damit mehr fertig geworden sind oder so. Das ist etwas, damit wird man nicht fertig. Aber ich habe das Glück, irgendwie mir diesen Raum einfach auch einfordern zu können oder den mir zu nehmen.
Jetzt ist ja das eine, sich darüber Gedanken zu machen, sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch ein bisschen mal nachzuforschen. Und das andere ist zu sagen, ich will mich wirklich so intensiv damit auseinandersetzen, dass ich darüber ein Buch schreibe und da viel Zeit, viel Arbeit, auch viel Recherche reinstecke. Kannst du ein bisschen über den Prozess sprechen, wie das gekommen ist, auch wie lange das gedauert hat, bis für dich klar war, ich will darüber ein Buch schreiben?
Ja, also ich hatte halt immer ein persönliches Interesse, natürlich an der Geschichte von meinem Vater. Ich habe ziemlich früh von seiner Geschichte erfahren, so mit 6 Jahren, ganz explizit. Vorher waberte das auch irgendwie schon immer so ein bisschen rum. Aber dann bin ich jedenfalls auch irgendwie normal erstmal Jugendlicher gewesen und so. Und ich muss sagen, der Moment, in dem ich selbst dann zum ersten Mal Vater geworden bin, da war ich 25, das war für mich nochmal, irgendwie hat das nochmal die Frage aufgewirbelt, wer war mein Vater oder was habe ich für eine Vorstellung vom Vatersein, was habe ich für ein Bild von Vätern. Und das führte wieder zu einer Auseinandersetzung, auch die Frage, was hat er mir mitgegeben, wie viel hat er mir weitergegeben, was davon gebe ich vielleicht meinen Kindern weiter. Und das war so ein ganz persönliches Interesse. Dem kann man ja nachgehen, indem man Tagebuch schreibt oder Bücher liest oder so. Zweiteres habe ich dann auch gemacht. Ersteres eher so gedankenmäßig, mal Gedanken aufgeschrieben. Und dann habe ich aber irgendwann, also vor allem als ich wusste ja immer, dass mein Vater diese Briefe an seine Schwester und seine Mutter geschrieben hat, als er selbst im Konzentrationslager inhaftiert war. Und ich wusste, dass diese Briefe erhalten geblieben sind, dass meine Eltern die noch haben. Meine Mutter hat mir diese Briefe aber irgendwie nie gezeigt. Und irgendwann ist dieses Interesse auch abgeklungen. Aber als dann, wie gesagt, dieses Thema wieder hochkam, habe ich immer wieder gefragt und gefragt. Und irgendwie habe ich aber festgestellt, dass das damals für meine Mutter emotional irgendwie belastend war, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Dann, paar Jahre später, ist das Haus meiner Mutter abgebrannt und dann war meine Sorge, also abgesehen davon, dass dabei jemandem was hätte passieren können, dass diese Dokumente weg sind und die waren aber unbeschadet geblieben und das war dann der Moment, in dem meine Mutter dann auch gesagt hat, ja, hol sie dir ab. Die sind da. Und als ich das gelesen habe und dann auch eben viele Notizen von meinem Vater, nicht nur diese Briefe, sondern so seine Gedanken irgendwie in Notizbüchern dazu gelesen habe, habe ich festgestellt, er wollte selber darüber schreiben. Wie man merkt, bin ich auch ein redseliger Mensch, der genug Gedanken im Kopf hat, um vielleicht auch mal das zu sortieren, zumindest. Und ja, und das war irgendwie zu sehen, okay, er hat da an was gearbeitet, hat es irgendwie nicht vollbracht, nicht zu Ende bringen können. Und das war dann für mich so ein Auftrag, irgendwie da was mitzumachen.
Ich fand das interessant, dass deine Mutter ja mit euch darüber gesprochen hat, auch schon als ihr klein wart. Du beschreibst das auch im Buch. Du warst mit 6 Jahren mit deiner Mutter und deinem Bruder in einer KZ-Gedenkstätte. Also ist man ja noch wirklich als kleines Kind. Hast du mit ihr darüber gesprochen oder hast du eine Erklärung dafür, warum aber dieser Schritt, dir diese Briefe und Unterlagen zu geben, dann doch noch eine ganze Weile gedauert hat?
Ja, ich glaube, also heute würde sie mir vielleicht sagen, ja, du hast nicht vehement genug gefragt, aber ich habe es eigentlich doch immer wieder mal angesprochen. Und ich kann es aber verstehen. Also das ist jetzt natürlich sehr intim, aber das ist, steht auch eigentlich, glaube ich, im Buch. Meine Eltern haben sich wirklich sehr geliebt. Meine Mutter, die war 18 Jahre jünger als mein Vater und die hat, glaube ich, auch vieles von seinem Trauma irgendwie in irgendeiner Weise auf sich genommen. Also was eine Frau eines Menschen, der sowas durchlitten hat, dann auch irgendwie auf sich nimmt, das ist, also da müsste man sie fragen, ne? Aber das ist einfach, glaube ich, doch ihr sehr nahe gegangen. Und als, was ich eigentlich sagen wollte, als er dann verstorben ist, ich meine, da war sie gerade mal 52, glaube ich. Das, dieser Verlust war für sie einfach auch sehr, da war sie sehr mit beschäftigt und dann wieder daran erinnert zu werden, war vielleicht irgendwie zu schmerzhaft. Das glaube ich und das kann ich auch verstehen. Aber interessanterweise so in diesen Schubladen, die ich dann da bekommen habe, nach dem Brand, da waren wirklich, also meine Mutter hat auch Sachen von meinem Vater transkribiert, die er diktiert hat, hat das stenografisch festgehalten und also irgendwie haben sie beide gemeinsam mal daran gearbeitet, seine Erinnerung festzuhalten. Und deshalb, ja, sie ist auch irgendwie ein Teil davon. Ja.
bevor wir jetzt in deine Beschäftigung mit deinem Vater und mit dieser Geschichte noch ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich dich gern aber noch mal einmal vorab fragen. Dazu muss man sagen, du warst 12 oder knapp 12, als dein Vater gestorben ist, also wirklich noch ein Kind. Was hast du denn für Erinnerungen wirklich konkrete an deinen Vater? Welche Beziehung hattest du zu deinem Vater? Jetzt mal bevor dieses ganze Intellektuelle und die Auseinandersetzung damit kam.
Naja, der war schon mehr wie so ein Großvater, würde ich sagen. Einfach, ne, also aufgrund seines Alters und irgendwie auch seiner Gelassenheit im Umgang mit Kindern. Also ich, ne, als recht junger Vater, bin dann, glaube ich, ich könnte auch mal so mir da eine Scheibe an Gelassenheit abschneiden vielleicht. Aber er war, ja, sehr lustig eigentlich. Also vor allem das, lustig, lebensfroh. Er war ein Genießer. Er hat sich gern gut, elegant gekleidet, auch gern mal teure Möbel gekauft, obwohl vielleicht das Geld für was anderes gedacht war. Also und ist gern gut essen gegangen und so. Dieses, ne, das Leben genießen, das war für ihn, also so habe ich ihn damals sehr intensiv erlebt. Ja.
Wir machen ja eine Premiere heute in diesem Podcast, das gab es noch nie. Wir werden nämlich jetzt auch, du wirst ein bisschen lesen, weil wir uns überlegt haben, dass ihr und sie natürlich auch mal einen Eindruck davon bekommen sollt, wie dieses Buch klingt. Und wir machen zwei Lesestellen, nämlich einmal eine deines Textes und dann später auch nochmal ein paar Parts von deinem Vater. Und ich würde dich bitten, jetzt mal die erste Stelle zu lesen und dann geht's weiter.
Genau, das ist das Kapitel Das Absurde oder Streckenabschnitte. Ich kürze das aber ein bisschen, ne? Ja. Ich guck mal auf die Uhr.
Wir haben uns auf 3 bis 3,5 Stunden geeinigt.
Als ich kürzlich einen Aufpreis für eine bereits gebuchte Zugfahrt an die Deutsche Bahn entrichten musste, weil ich versehentlich in einen falschen Zug gestiegen war, der aber ebenfalls in Richtung München fuhr, genauso wie der Zug, den ich eigentlich hätte nehmen sollen, auch wenn ich gar nicht nach München wollte, da blitzte es wieder auf. Wir nennen eine Begebenheit oder ein Verhalten absurd, wenn allgemein geteilte Sichtweisen, eine etablierte Logik oder ganz einfach der gesunde Menschenverstand als Grundlagen befriedigender Erklärungen dafür versagen. Etwas ist absurd, wenn es sich aus dem Gegebenen nicht nachvollziehen lässt oder ihm gar widerspricht, wenn es abwegig ist. Ich für meinen Teil saß also im falschen Zug nach München, der nun nicht in Frankfurt hielt, wo ich eigentlich hätte umsteigen sollen. Ich stieg deshalb außerplanmäßig in Bamberg aus, um von dort nach Nürnberg zu gelangen und einen anderen Anschlusszug nach Köln zu nehmen, das eigentliche Ziel meiner Reise. Damit hatte ich mich allerdings auf einen Abweg begeben. Doch nicht nur das. Ich war abwegig geworden, wie ich bald erfahren sollte. »Sie dürften eigentlich gar nicht hier sein«, sagte der Schaffner. Und obwohl ich ihren logischen Sinn verstand, mischte sich seinen Worten eine Kakophonie bei, die ihre Bedeutung bald übertönte und sie zu etwas vollkommen anderem überhöhte, zu einem existenziellen Einwand gegen mich. Nach einem kurzen Moment der Irritation erklärte ich mit ruhiger Stimme, dass ich die Züge verwechselt hätte, weil sie zum einen beide nach München führen und weil der, in den ich dann gestiegen sei, eine Verspätung gehabt habe, die ihn zufälligerweise etwa zur selben Zeit habe abfahren lassen, die für meinen Zug anberaumt gewesen sei. Sie fuhren auch am selben Bahnsteig, ich hatte mich nur im Gleis vertan. »Das ist nicht unsere Schuld«, antwortete er mechanisch. Wie Wechselgeld aus einem Fahrkartenautomaten waren diese Worte aus ihm herausgefallen und mir vor die Füße. »Ich möchte mit Ihnen nicht über Schuld reden«, entgegnete ich der Menschmaschine. »Ich meinte, ihn zu durchschauen. Sein Verhalten entsprang seiner Angst, bei der Kontrolle kontrolliert und dabei ertappt zu werden, die Einhaltung der Richtlinien, von denen er endlos weitersprach, nicht konsequent genug durchzusetzen. Ich spürte eine Wut in mir aufsteigen, über deren Nachvollziehbarkeit ich mir keine Illusionen zu machen brauchte. Denn ich war das abwegige Element in der mathematischen Gleichung, die unsere Begegnung hätte abbilden können. Die Beförderungsrichtlinien und seine Uniform gaben ihm recht, und alles, was ich an Erklärungen vorzubringen hatte, folgte lediglich dem Prinzip einer Plausibilität, an der er von Berufswegen nicht interessiert war. Es mag abgedroschen wirken, aber ich nehme das Verhalten von uniformierten Personen besonders persönlich. Es war jedenfalls klar, wer hier die Oberhand hatte. Der Mann nahm meine Personalien auf und erörterte dabei weiterhin, dass ich mit meinem Ticket nicht berechtigt sei, mich in diesem Zug auf diesem Streckenabschnitt aufzuhalten. Es stand und fiel also alles mit dem Streckenabschnitt. In den Assoziationen, zu denen ein Mensch neigt, spiegeln sich gewisse Denkgewohnheiten wider, die mit dessen Sozialisation, mit Erlebnissen, mit Weisheiten oder tradierten Vorurteilen vorangegangener Generationen und natürlich mit biografischen Zufällen zusammenhängen. Nicht selten zum Befremden meiner Mitmenschen führt deshalb von meinen alltäglichen Wahrnehmungen oft ein direkter Weg in semantische Bereiche, die vielleicht weit hergeholt scheinen. Und die Pedanterie dieses Schaffners reizte mich. Sie öffnete ein Fenster auf dieses mir merkwürdig vertraute Gebiet, das für die meisten eine weit abgelegene Brache ist, von Warnschildern und allerlei Zäunen umgeben. Schon als Kind hasste ich den Lärm von Güterzügen abgrundtief, als Reaktion auf die angsteinflößende Vorstellung von Menschen, vielen Menschen in ihrem dunklen Inneren. Mein Denken mag neurotische Züge haben, vielleicht bewohne ich eine abwegige Gedankenwelt, aber die Uniform, die Beförderungsrichtlinien und der Streckenabschnitt arbeiten in mir. Haftet meiner Gegenwart nicht etwas vollkommen Abwegiges an, sobald ich sie einmal als Summe von Konsequenzen der Vergangenheit ernst nehme, diesen Schaffner und mich selbst eingeschlossen? Unsere zielstrebige, vom Fortschrittsglauben getriebene Zivilisation hat sich doch selbst, nachdem die Dampfmaschine und der Schienenverkehr den industriellen und den ökonomischen Sektor revolutioniert hatten, in eben diesen Maschinen und auf eben diesen Schienen auf einen Abweg und ins Absurde geführt. In ihren Sonntagsreden zu den Themen Hitlerismus und Shoah sprechen Politiker, ohne mit der Wimper zu zucken, vom Zivilisationsbruch. Dabei kommt es mir eher so vor, als habe die Zivilisation zu ihrem endgültigen Durchbruch uns Menschen gebrochen. Die Rede vom Zivilisationsbruch klammert nicht nur die pränarzistische Verfolgungsgeschichte der Juden in der Welt, vor allem aber in Europa aus, sondern glänzt durch ihre systematische Verkennung von Kolonialgeschichte, Sklaverei, Imperialismus, vorangegangenen Kriegen und zu guter Letzt der Gegenwart. Sie verkennt das Gebrochene an der Zivilisation, daher meine Assoziationsbrüche. Das mögen alles Streckenabschnitte sein, für die wir als rechtmäßige Titelträger der mitteleuropäischen Mehrheitsgesellschaft kein Ticket gelöst haben. Weil es dort ungemütlich für uns werden könnte, hoffentlich stößt dieses Wir auf Misstrauen, soll es uns besser auch nichts angehen. Über den Beförderungsrichtlinien konformen Ausblendungen aller Mitreisenden schwebt wohl noch immer die Vorstellung vom Platz an der Sonne, den wir scheinbar nie ganz aufgegeben haben. Und dazu fällt mir der nicht selten bei der Verabschiedung aller Fahrgäste von Zugführern formulierte Wunsch ein: Kommen Sie gut an Ihr Endziel. Ich gebe zu, zwischen den alltäglichen Phänomenen und meinem Urteilsvermögen steht nicht selten ein Grundrauschen, das nur ich höre, und doch ging die Sonne an unserem Platz doch eigentlich nie so ganz unter. Der Redefluss des Schaffners kam erst dann plötzlich zum Halt, als ich tief Luft holte, ihm in sein rosiges, nach oben hin von den grauen Resten einer Haartracht und einer Schaffnermütze abgeschlossenes Gesicht blickte und laut ausrief: »Jawohl!«
Mit strammer Haltung, die Hacken zusammenwerfend, wandte ich mich ab. Ich weiß nicht, ob meine bizarre Geste ihren Zweck erfüllte, dem Mann seine Pedanterie vor Augen zu führen, oder ob er sich jetzt erst recht in seinem Tun bestätigt sah, da ich offensichtlich nicht nur unfähig war, Anzeigen an Bahnsteigen zu lesen, sondern auch noch vollkommen überspannt oder gar verrückt. Ein paar Wochen später kam die Rechnung über den Fahrkartenaufpreis. Das Telefonat mit einer weiteren Bahnangestellten ergab einzig, dass man mich nur aus Kulanz nicht als Schwarzfahrer behandelt habe und ich froh sein könne, dass ich nur den Aufpreis zu zahlen hätte. Sie dürften eigentlich gar nicht hier sein, schwirrt mir immer noch durch den Kopf.
Vielen Dank. Genau. Gerne Danke. Mal Applaus. Absurdität beschreibst du ja da auch und ist ein Stichwort, das einem eigentlich immer wieder begegnet bei der Lektüre deines Buches. Inwieweit war das Erkennen und auch das Benennen der Absurdität für dich wichtig, um Umgang zu finden mit diesen Themen und dieser Geschichte?
Also es war, wie du schon sagst, so ein Teil sozusagen gedankliches Geländer irgendwie, um das überhaupt einordnen zu können. Und das ist aber auch etwas, was ganz konkret auf eine Notiz meines Vaters zurückgeht. Vielleicht finde ich es jetzt, ja. Und zwar in einem der Notizbücher meines Vaters habe ich eben diese kurze Notiz gefunden: Themen, über die ich schreiben muss. Die reinigende Wirkung, Gewitter nach depressiven Phasen, emotionale Balance und Schmerzempfindlichkeit, selektive Wahrnehmung, alles ist auch anders. Absurdität der Nazis. Und das war eben für mich so wie so ein bisschen, also wie so ein Ergänzungstext zu der Hausaufgabe, die mein Vater mir da sozusagen mitgegeben hat, dass ich eben darüber spreche. Oder einfach mir wurde bewusst, dass das etwas ist, was ihm nachging. Also natürlich das Grausame, das Ungerechte, das Furchtbare, was da nicht nur ihm, und er hat ja sozusagen Glück im Unglück gehabt, aber was halt Millionen von Menschen widerfahren ist. Aber inmitten dessen aufzuwachsen, hat ihm irgendwie so einen Bereich der Menschlichkeit erschlossen, der, wo glaube ich, absurd, das Absurde ein treffender Begriff ist. Da lesen wir ja gleich, glaube ich, dann genau. Lese ich auch einen Abschnitt. Und gleichzeitig aber ist er selbst ja, und das klingt ja auch bei meinen Ausführungen an in dem Kapitel, dieses selber zu was Absurdem werden. Glaube ich, dass auch irgendwie ein bisschen eine Lanze zu brechen ist für das Absurde, als, also natürlich nicht in diesen Ausprägungen von Hass und Sadismus, aber dass man nicht in die vorgegebene Vorstellungswelt passt. Also das ist auch etwas, mein Vater hat sich eben selbst als etwas Absurdes empfunden, als er eben versucht hat, ein Mitglied der sogenannten Volksgemeinschaft zu werden und dann eben gemerkt hat, oh, das geht gar nicht, ich erfülle nicht die Grundvoraussetzungen. Und dieses Nicht-Erfüllen der Grundvoraussetzungen ist aber eigentlich was Gutes. Also ich habe den Luxus, das sagen zu können. Dieses Vermischtsein, dieses nicht einzig und allein einer Identität zuordnenbar sein, sollte eigentlich nichts Problematisches sein. Und auch eindeutig einer Identität zugehören, sollte nichts Problematisches sein. Ja.
Ich glaube, dass sich das jetzt gut anschließt, tatsächlich mit der zweiten Stelle, die dann die Worte deines Vaters sind, weil das, wir haben jetzt über das Absurde gesprochen und da geht es auch um eine absurde Begebenheit.
Das Absurde 2 oder was mein Vater darunter verstand. 6.10.1988. Nie werde ich vergessen, was ein so simpler Gebrauchsgegenstand wie ein Zwischenstecker für ein Rundfunkkabel bedeuten kann. Ist es Magie oder ein Ausweis des Absurden? Oder ist es ein Ausdruck unserer unerschöpflichen Möglichkeiten? Wie sich Dinge verwickeln, je nach der Funktion, die wir ihnen zuordnen. Meine Familie besaß gegen Mitte oder Ende der 30er Jahre ein Radio der Marke Löwe. Der Preis, vielleicht war es ein gebrauchtes Gerät, gut erhalten, war etwa 150 Reichsmark. Vorher hatten wir bei Radio Rota in Bremerhaven, Lehe, Potsdamer Straße ein Nora Super probiert. Preis über 200 Reichsmark. Zu viel für uns in jener Zeit. Obwohl wir den größeren Apparat, der mehr Sender empfangen konnte, auch über Kurzwelle nur ungern aufgaben, entschädigte uns der kleinere Löwe, Mittelwelle, Langwelle, keine Kurzwelle, UKW gab es derzeit in solchen Apparaten nicht, durch Klangqualität und Trennschärfe, die kaum zu wünschen übrig ließen. Ein heutiger junger Zeitgenosse wird von seinen Stereo- und Videomaschinen nicht mehr fasziniert sein, als ich in den 30er und 40er Jahren vom Dampfradio. Ihm verdanke ich die ersten Erlebnisse mit der Musik Mozarts, Beethovens, Wagners, Tschaikowskis, wunderbare Tagträume, die eine bedrohliche Umwelt vergessen ließen. Träume, Ahnungen von offenen Zukünften, ein körperlich empfundener heißer Strom kommender Freuden. Eines Tages, als ich aus der Schule kam, 1939 oder 1940, mein 11 Jahre älterer Bruder Alfons war noch Soldat bei der Wehrmacht, war das Radio verschwunden. Die Gestapo hatte es beschlagnahmt. Meine Mutter ging zur Gestapo und forderte das Radio zurück. Ihr Argument: Das Gerät gehört meinem Sohn Alfons, der in der Wehrmacht dient. Der Gestapo-Mann Finger stellte nun folgende Bedingung für die Rückgabe: Austausch der bisher genutzten Stecker für den Radioanschluss. Anschaffung von zwei ungleichen Steckern, die nur noch durch einen Zwischenstecker Kontakt herstellten. Würde also das Stückchen Kabel mit dem Zwischenstecker entfernt, war kein Radioempfang möglich. Meine Mutter musste sich schriftlich verpflichten, beim Verlassen der Wohnung den Zwischenstecker bei sich zu führen. Die Einhaltung dieser Bedingung, die meinen jüdischen Vater in privilegierter Mischehe hinderte, in Abwesenheit seiner arischen Frau Radio zu hören, wurde in Stichproben, Hausbesuchen von Gestapo-Beamten kontrolliert. So bekamen wir unser Radio zurück und die Gestapo überwachte dieses merkwürdige Schauspiel mitten im Krieg, als jeder Deutsche für den Sieg gebraucht wurde, mit gehörigem Zeitaufwand. Eine Lesebuchgeschichte aus dem Dritten Reich. Symptom des Absurden. Harry Tallert.
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft. Und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Danke. Danke.
Da werden jetzt wahrscheinlich auch ein paar darüber gestolpert sein, dass dein Vater schreibt, dass der Bruder in der Wehrmacht war. Denn es ist ja eben auch so, also das ist eben natürlich der Irrsinn dieser nationalsozialistischen Ideologie, aber es gab ja Juden, Halbjuden, also es gab eben diese Einteilung, du hast es gerade auch gesagt, privilegiert. Das war ja bei deinem Vater auch so, dass er ja erstmal auch als Kind, er war ja in der HJ und er hat ja auch, er wollte da ja auch Teil sein und er hat sogar auch irgendwie so Fantasien gehabt, er würde Hitler retten. Also das ist ja auch nochmal die Potenzierung des Ganzen. Also damit will ich nicht sagen, dass es Menschen, die von vornherein verfolgt wurden, das ist auch furchtbar, aber dieses, der wusste ja überhaupt gar nicht, wo er steht in diesem ganzen System. Der Bruder war bei der Wehrmacht, dann durfte er aber doch nicht mehr bei der Wehrmacht sein. Das ist ja auch der totale Irrsinn.
Ja, also das ist natürlich, in diese Lage muss man ja erstmal kommen, dass man irgendwie da so abwägt, was kann ich tun, ne? Also wie das schon anklingt in dem, was du sagst, auf väterlicher Seite, seine nächsten Verwandten konnten sich diese Fragen auch nicht, gar nicht stellen ab einem gewissen Zeitpunkt. Wobei er selbst bei denen, auch bei einer Cousine, darüber berichtet, wie die ihr, also wo er ihr zwiespältiges Verhältnis zu anderen Juden beschreibt. Und ich finde das halt irgendwie deshalb erzählenswert, also allein schon deshalb, weil mein Vater es festgehalten hat. Ich finde es deshalb
wäre es nicht authentisch, so etwas Ambivalentes nicht wiederzugeben. Und zum anderen, weil es deutlich macht, also das eine ist, wie verheerend es ist, wenn man Menschen in diese Situation bringt, dass ihre Identität in irgendeiner Weise zu einem Kriterium wird, ob sie eben als Menschen gelten oder nicht. Also, naja, sollte klar sein. Ich habe das vielleicht nicht so günstig formuliert, aber ich weiß nicht. Es ist selber etwas, wo, merkt man jetzt vielleicht auch, ein Punkt, bei dem ich ins Stocken gerate. Also, mein Vater muss aus dieser Situation heraus im Nachhinein, glaube ich, große Schuldgefühle gehabt haben. Über wie es seinen Bruder gesehen hat, weiß ich nichts. Ja, ich weiß auch nichts darüber, dass die sich darüber ausgetauscht hätten. Ne? Mein Onkel ist ja dann aus der Wehrmacht irgendwann entlassen worden. Wie muss der sich dann gefühlt haben? Und also, das ist mir natürlich irgendwie schwer zugänglich. Zum anderen ist mir auch irgendwie wichtig, bei dem Punkt nicht stehen zu bleiben und zu sagen, naja, die waren ja gar keine richtigen Juden. Also ne, das muss man schon sagen, diese Kategorien von Halbjude, und das gibt es im Judentum eigentlich nicht. Also keiner spricht von einem halben Katholiken oder so. Und allein diese Einteilung, dieses Berechnende ist auch schon wieder perfide. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, auch Menschen wie mein Vater und in eine Nähe gerückt worden an diese Bedrohung und die Vernichtung. Und es wäre falsch, da jetzt irgendwie, also ich, das klingt jetzt auch nicht aus der Frage, ne? Oder, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass so ein Diskurs fast willkommen ist, um dann davon abzulenken, dass eben 6 Millionen Juden umgebracht worden sind. Sie waren sozusagen immer noch, also das, was sie jüdisch genug gemacht hat, um verfolgt zu werden, als eigentlich Nicht-Juden, war der abgrundtiefe Hass und der Vernichtungswille der Nazis und dieser eliminatorischen antisemitischen Ideologie. Und deshalb ist auch diese ambivalente zwar, aber diese Bedrohung, die ein sogenannter Halbjude damals erfahren hat, erzählt, glaube ich, vor allem etwas über das jüdische Leid aus dieser Zeit. Und so jemand wie mein Vater, der hatte Glück im Unglück gehabt sozusagen, aber was für eine prekäre Form von Glück. Also ich glaube, er ist mit starken Schuldgefühlen irgendwie auch da rausgegangen.
Das Thema Spaltung, sich nicht vollständig fühlen, irgendwie halb zu sein, das ist auch ein großes Thema. Du schreibst es auch, dass die Erfahrung des Halbseins war seine Initiierung in die Existenz, die ihm immer unvollständig bleiben musste. Und er selbst hat geschrieben, am Anfang meines Bewusstseins habe ich erfahren, etwas Halbes zu sein, das ich nicht bin, aber sein soll, etwas Absurdes, da haben wir es wieder, dass die Umwelt mittels Lieferung willkürlich zugeordneter Fakten zur Realität meiner Existenz gemacht hat. Das heißt, aber ja, dieses sich nie vollständig fühlen, das hat ihn ja eigentlich Zeit seines Lebens verfolgt.
Ja, ich denke schon. Also er hat ja versucht, dann auch nach dem Krieg sich so konstruktiv, wie es nur ging, einzubringen, und hat das, glaube ich, auch von außen betrachtet recht erfolgreich betrieben. Er hat eine journalistische Laufbahn hingelegt, ist dann in die Politik gegangen, hat auch ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Aber wenn es darum ging, also er ist zum einen auch während der ganzen Nachkriegszeit immer wieder Menschen begegnet, die eine einschlägige Nazi-Vergangenheit hatten und die trotzdem Führungspositionen auch in der SPD inne hatten. Das hat ihm immer wieder zugesetzt. Der Antisemitismus, der ja nie ganz abgeklungen ist, hat ihm zugesetzt. Und wie Menschen darüber redeten, wie Menschen über das Ende des Krieges redeten. Also er ist es nie losgeworden. Und gleichzeitig war ihm immer bewusst, nein, ich bin kein Jude. wo soll ich mich eigentlich zugehörig fühlen? Ich glaube, das hat ihn bis ans Ende seiner Tage beschäftigt und es beschäftigt mich halt auch immer noch. Ne? Klar, aus einem orthodoxen Standpunkt aus habe ich damit nichts zu tun, aber ich bin eben Nachfahre erster Generation von jemand, der den Holocaust überlebt hat und so unjüdisch mein Vater war oder ne, zwingt mir das fast eine Solidarität auf. Also es ist auch, glaube ich, für Außenstehende vielleicht schwer nachvollziehbar, aber das kriegt man irgendwie nicht raus.
Wie sehr hat dich diese existenzielle Verunsicherung, die er gespürt hat, wie sehr ist das, auch wenn wir jetzt zum Beispiel über transgenerationale Traumata reden, hat er das an dich natürlich nicht bewusst weitergegeben. Du schreibst ja auch, du seist oft auch als Kind wütend gewesen und hast so das Gefühl gehabt, dieser Frieden, in dem du da aufwächst und wo eigentlich alles schön ist, das ist irgendwie was Trügerisches. Das haben die meisten Menschen deiner Generation, also du bist Jahrgang 86, nicht. Wie tief ist das in dir auch verankert?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die ich aber bis heute nicht so zu beantworten weiß. Ne? Ich beschreibe es ja im Buch so ein bisschen, meine Probleme irgendwie damals so im Kindergarten überhaupt auch anzukommen. Das hat sich dann auch in der Schule fortgesetzt. Ja, das ist immer schwierig, das dann in so einer, also in einem Gespräch, in einer Situation oder auch anhand von Beispielen deutlich zu machen, weil es dann ich dann so selbstkritisch bin, dass da ich selbst, während ich das erzähle, mitreflektiere, okay, ist das jetzt eine Ausrede? Aber irgendwie ist da so eine so ein etwas, was schwer zu überbrücken ist, das hatte immer so meine Probleme, mich in Gruppen einzuordnen. Mit Autoritäten hatte ich immer ein großes Problem. Und vielleicht auch deshalb ist Kunst für mich halt ein gutes Ventil gewesen. Hip-Hop war für mich auch gerade in der Zeit, in der ich meinen Vater verloren habe, die Ersatzidentität oder der Ersatzvater eigentlich, die Ersatzautorität, in der ich mich dann eben doch untergeordnet habe, mich an Regeln gehalten habe, mich mir bei anderen Sachen abgeguckt habe und so. Und gleichzeitig war das etwas, wo auch Narrative vorkamen, die eben auch mit Ausgrenzung, mit Gewalt, mit Diskriminierung zu tun hatten und die irgendwie Dinge aus der Geschichte thematisierten, die andere gar nicht auf dem Schirm hatten, da halt eher aus der afroamerikanischen Diaspora. Und das hat mir damals sehr imponiert und irgendwie sehr viel gegeben. Das war dann so das Ventil irgendwie.
Ja. Hast du dich einsam gefühlt in dem Sinne, dass du eben als Mensch dieser Generation, also die meisten deiner MitschülerInnen, da waren das vielleicht, wenn überhaupt noch die Großeltern, die zu der Zeit welche Erfahrungen auch immer gemacht haben. Du beschreibst, das finde ich auch sehr eindrücklich, als ihr mal mit der Schule dann in der Gedenkstätte in Buchenwald wart und deine Mitschüler eigentlich sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt haben, was sie denn eigentlich bei McDonald's hinterher essen wollen. Und du natürlich damit einen völlig anderen Blick warst. Also wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich, dass du ja eigentlich mutmaßlich niemanden hattest, jetzt auch so in deinem Alter, mit dem du darüber sprechen konntest?
Ja, nach außen hin führte das erstmal zu gar nichts. Und nach innen gab es halt zwei Extreme irgendwie. Das eine ist, ich möchte mich vor alle stellen und ihnen sagen, wie geschmacklos oder pietätlos und weiß ich nicht, was sie sind und dass sie sich alle schämen sollten. Und das andere Extrem sagt, also erstens vielleicht entschuldigend auch, sie können nichts dafür, dass sie diesen Horizont nicht haben, den du nicht hast. Wobei dann natürlich trotzdem im Nachgang man sich denkt, okay, aber man hätte ja auch über Tätergeschichten reden können. Aber das andere Extrem ist auch noch irgendwie so skeptisch, dieses sich vor die anderen stellen und versuchen, irgendwen zu belehren, würde eh nichts bringen. Da ist nichts zu vermitteln. Das ist auch etwas, was mein Vater halt irgendwo festgehalten hat. Von der einen zur anderen Generation sei nicht, eben nichts zu vermitteln. Und das ist halt irgendwie so ein Gefühl der Frustration, was er festgehalten hat. Und ich als jemand, der ja extrem viel jetzt darüber redet und sich in die Öffentlichkeit stellt, und ich freue mich total halt über das Interesse, dass mir entgegengebracht wird, die Räume, die mir zur Verfügung gestellt werden. Aber irgendwie bleibt da immer so ein Rest, also natürlich auch für mich selbst, an Unerklärbarem, aber auch an vielleicht schwer zu vermittelnden von Schmerz, Frustration, keine Ahnung, aber vielleicht kann man das auch subsumieren zu Subjektivität. Also das geht ja vielleicht jedem Menschen so. Und das war damals halt auch schon so, dass ich eigentlich nicht so richtig eine Sprache dafür gefunden habe. Dann vielleicht eher noch auch in absurden Verhaltensweisen, also der Störenfried sein oder provozieren, andere beleidigen, aus der Reihe tanzen. Das war dann als Jugendlicher mein Ding und ich bin, glaube ich, so bis 23 Jugendlicher gewesen. Das hört man noch in meiner Musik. Aber ja, jetzt versuche ich es irgendwie gerade mit Prosa.
Ich meine, diese Erfahrung, nicht darüber reden zu können, hat ja dein Vater nochmal in einer ganz potenzierten Art gehabt. Denn nach 45 war ja dann auf einmal, jetzt lassen wir das mal alles hinter uns und ist ja eigentlich auch egal, ob du jetzt jüdisch bist oder nicht. Das heißt, das ist ja, also ich würde sagen, eben weil er ja natürlich diese existenzielle, direkte Erfahrung hatte, war es bei ihm nochmal potenziert, aber in einer gewissen Weise verbindet euch das ja auch, also diese Sprachlosigkeit mit Menschen derselben Generation. Er hat ja mit deiner Mutter, wie du sagst, glaube ich, dann schon sprechen können, aber es war ja nicht so, dass die Menschen mutmaßlich zu ihm gekommen sind und gesagt haben, jetzt erzähl uns doch mal, was du da erlebt hast in dieser Zeit.
Ja, definitiv. Und ihm fehlten halt auch, ich weiß nicht, warum er sich das selber so versagt hat, zum Beispiel andere Überlebende mehr zu kontaktieren. Ich glaube, er ist halt in der Familie aufgewachsen, ne? Das versuche ich ja auch so ein bisschen zu beleuchten im Buch, die man halt, also meinen Großvater eben könnte man als einen sehr assimilierten Juden halt wahrscheinlich am besten beschreiben, der das schon vor der Nazi-Zeit versucht hat, hinter sich zu lassen, weil es ja auch damals schon, also auch in der Kaiserzeit und Weimarer Republik problematisch war, wenn ein Jude etwas mit einer Protestantin hatte. Und das war schon sehr internalisiert, dieses das hinter sich lassen, nichts damit am Hut haben. Also meine Großeltern sind 1916 zusammengekommen. Und ja, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen den Faden verloren, aber auch bei meinem Vater habe ich halt, so sehr er überhaupt, also nach außen hin überhaupt keine Anstrengungen unternommen hat, irgendwie seine Leidenserfahrung in irgendetwas zu kompensieren, das man vielleicht als jüdische Identität bezeichnen könnte, im Nachhinein halt. So sehr er das auch nicht getan hat, anhand seiner Notizen und seiner Tonbänder und so, habe ich das, oder auch an den Büchern, die er hatte, die er gelesen hat, habe ich das halt schon festgestellt, dass das irgendwie ihn weiterhin beschäftigt hat. Also allein schon, wenn auch am Rande dieser Leidensgemeinschaft gestanden zu haben, mit diesen sehr fragwürdigen Privilegien. Und das ist, ja, also da habe ich den Eindruck, diesen Zwiespalt auch irgendwie in meine Zeit übernommen zu haben und auch irgendwie zu denken, einerseits muss ich drüber reden, andererseits ja, kann ich es nicht so fundiert, wie ich es gerne täte. Also ich habe selber Kinder, die denen kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie sagen, also ne, denen muss ich komme nicht umhin, auch denen dann von diesen fragwürdigen Kategorien von Halbjuden und sowas zu erzählen. Und ja, ich kann auch nicht die Geschichte reparieren, aber dieses Buch hat vielleicht auch eher nur den Anspruch, einen Raum zu schaffen, innerhalb dessen die Trauer darüber auch möglich ist und innerhalb dessen man den Verlust als solchen bezeichnen und den Abgrund Abgrund sein lassen kann und den nicht zuschütten muss mit versöhnlichen Geschichten oder Aufarbeitungsphrasen, sondern da darf ruhig ein Rest Unerklärliches und Geheimnis bleiben.
Du bist das Ganze, finde ich, sehr, also du machst es eben natürlich auch auf so einer intellektuellen Ebene, du hast sehr viel gelesen, du hast dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, du zitierst auch viele AutorInnen, die sich mit diesen Themen befasst haben. Und ich habe mich gefragt, aber an so Stellen, also sind auch Briefe deines 17 Jahre alten Vaters, die er an seine Mutter und seine Schwester geschrieben hat aus dem Lager. Man muss sagen, finde ich wahnsinnig beeindruckend für einen 17-Jährigen. Aber wenn man das liest, also ich fand es eben schon sehr berührend. Also er schreibt eben zum Beispiel, er habe da in engen Zellen verlaust und verdreckt und mit leerem Magen die Gitter anstarren müssen. Wie gehst du damit um? Da, ich meine, da kommt man ja jetzt irgendwie mit intellektueller Herangehensweise und sich jetzt zu fragen, wie kann ich das vielleicht auch philosophisch einordnen oder so. Da bist du ja im Kern des Ganzen, also im Kern dessen, was er da erlebt und erlitten hat. Wie bist du damit umgegangen? Weil du konntest ja jetzt auch nicht mit ihm darüber sprechen.
Ja, das macht natürlich wütend. Aber diese Vorstellung, also ohne, dass ich das damals gelesen habe, aber das, was er da beschreibt, dieses Bild hatte ich eigentlich als 6-Jähriger schon im Kopf, als meine Mutter mir das zum ersten Mal beschrieben hat. Eben von meinem Vater in einer Gefängniszelle irgendwie. Und ja, also der Vater, ist ja im Idealfall eine Orientierungsfigur. Und ich habe ihn ja auch als starken Menschen empfunden. Also einer einfach nur, weil er das überlebt hat. Aber auch rein physisch, er war viel größer als ich, der war über 1,80 groß oder ungefähr 1,80 und einfach so eine Erscheinung und diesen respekteinflößenden, natürlich Autorität ausstrahlenden Menschen als entrechteten, entwürdeten Menschen sich vorzustellen, war für mich halt befremdlich, aber irgendwie eine zwingende Vorstellung, eine, die sich mir aufgedrängt hat. Und ich habe das als eine Ungerechtigkeit natürlich empfunden, aber irgendwie, du sagst zwar, da scheitert man mit dem Intellekt, aber interessanterweise in einem der Briefe schreibt ja mein Vater seiner Schwester rückblickend von einem Gespräch, das sie mal gehabt hatten, über die Trennung von Körper und Geist, also oder im weiteren Sinne die Existenz einer Seele außerhalb des Körperlichen. Und irgendwie, ich finde, es war sehr beeindruckt, dass er das da angesprochen hat. Ich habe meinen Vater nicht als sonderlich religiösen Menschen empfunden, aber irgendwie hatte ich dann den Eindruck, dass dieser Glaube an eine geistige oder seelische Existenz, also etwas ja sehr, wenn man so will, Elfenbeinturm, Artiges im Hinblick zu der Situation des Eingesperrtseins, dass das ja doch irgendwie so ein bisschen der Intellekt war, der ihn auch befähigt hat, das zu überstehen. Und das ist natürlich kein Patentrezept, aber ihm hat es, glaube ich, geholfen.
Aber natürlich letztlich dann auch wieder eine Trennung, eine Spaltung, ein irgendwie nicht ganz sein können. Also sind wir auch wieder bei dem Thema, das wir eben hatten.
Ja.
Du hast also eben, du warst knapp 12, als dein Vater starb und noch ein Kind. Du hast auch gesagt, er wurde zu einem Produkt der Erinnerung, zu einer Fiktion, Sehnsucht, Projektionsfläche. Wie ist das für dich, dass du über all diese Fragen, auch natürlich all diese Dinge, die jetzt aufgekommen sind, nie mit ihm als erwachsenem Mann reden konntest, sondern dir das ja leider nicht mehr möglich war, sondern jede Kommunikation, die du mit ihm hattest, war eben als Kind.
Ja, ja.
Wie gehst du damit um? Weil ich mir vorstellen kann, dass doch wahrscheinlich jetzt gerade der Drang, mit ihm über diese Dinge zu sprechen, dann nochmal extrem groß war.
Ja, definitiv. Deshalb schreibe ich tatsächlich auch gerade an einem langen Brief an ihn. Irgendwie auch so im Zuge dessen. Das unterstreicht natürlich dieses nicht zu vermittelnde, rein aus einem physischen Grund. Aber es ist halt wirklich also um nochmal, vielleicht, ich greife nochmal zurück auf die Frage davor, was macht das mit einem, sich den Vater so vorzustellen? Der Vater ist ja eigentlich eine Leitfigur. Und, oder wenn man so an autoritäre Väter denkt, die einen vielleicht auch mal bestrafen oder so. Ich habe mir meinen Vater als jemand vorgestellt, der bestraft wird. Und dann auch noch für etwas, wozu er gar nichts getan hat. Das schafft natürlich irgendwie eine prekäre Blickweise auf die Menschheit, ne? Aber gleichzeitig genauso prägend. Und das ist etwas, was eben auch noch dann in den Folgegenerationen nachwirkt. Also ich konnte nicht dieses, ich sag jetzt mal, normale Verhältnis zum Vater entwickeln, als einer Person, gegen die man dann auch vielleicht mal rebelliert oder so. Und umso stärker ist das Bedürfnis, mit ihm zu reden. Vielleicht sogar ein bisschen die Rollen vertauschend, ihn zu trösten. Also, was ja jetzt nicht mehr geht, aber das ist also etwas, woran ich mich immer noch sehr abarbeite. Und ne, was auch jetzt durch das Buch habe ich ihn ja auch für andere irgendwie in Textform zugänglich gemacht und für mich selber aber auch nochmal viel lebendiger gemacht. Also ich glaube, also so eine irgendwie poetologische Überzeugung von mir ist, dass Schrift etwas sehr Lebendiges ist und eben was Körperliches. Und das umso, also das führt jetzt dazu, dass er fast so wieder da ist und ich mit ihm reden kann tatsächlich. Also indem ich jetzt zum Beispiel weiterschreibe. Ja.
Hast du manchmal Angst, ihn zu reduzieren auf diese Rolle des Verfolgten und ihm als Mensch im Ganzen gar nicht gerecht zu werden in der Auseinandersetzung?
Ja, auf jeden Fall. Und das war ja auch etwas, was ihn, glaube ich, Zeit seines Lebens sehr beschäftigt hat. Also er hatte immer ein großes Problem damit, als traumatisierte Person angesprochen zu werden oder als jemand, der eine posttraumatische Belastungsstörung hatte oder ein KZ-Syndrom oder Überlebendenschuld. Ne, diese ganzen Begriffe waren für ihn ein rotes Tuch. Er wollte respektiert werden. Und das ist aber, da ist er vielleicht auch ein Stück weit vor etwas weggelaufen. Also es war auch vielleicht nicht immer heilsam, möglichst stark und möglichst gesund wirken zu wollen.
Mein Eindruck war nämlich, ja, dass er die Angst selber auch hatte, darauf reduziert zu werden. Und ja, aber natürlich ist ja die Frage, Verdrängung kann oft bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Aber ich finde, du schilderst ein Beispiel, als er schon, als es ihm nicht mehr so gut ging und also gesundheitlich einfach und es so eine Situation gab, wo er dann plötzlich halluzinierte, dass dein Bruder geholt worden sei. Ja. Also wo sich ja dann zeigt, es ist ja alles in ihm drin und es arbeitet auch noch. Aber er hat auch zum Beispiel, hat er mal eine Therapie gemacht zum Beispiel? Nein, nie.
Also es ist natürlich auch so diese Generation, also gerade von Männern auch, würde ich mal behaupten, also zum Psychologen gehen, auf keinen Fall. Und so, ne? Und da wurde auch sehr despektierlich drüber gesprochen in meinem Elternhaus. Also über Psychologen und über Psychologie und ich weiß, dass zum Beispiel seine Schwester, seine ältere Schwester, der ja auch die Briefe geschrieben hat, die hat immer, wie heißt er, Viktor Frankl, dieser, ich glaube, sogar auch Psychoanalytiker oder zumindest Psychologe, der auch das KZ überlebt hat und der dieses Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und dieses Buch lag bei ihr immer auf dem Nachttisch, sie hat das immer gelesen und das hat ihr sehr viel Kraft gegeben. Mein Vater hat manchmal so dieses darüber reden so ein bisschen, ja, halt so weggeschoben dann doch wieder, sich das irgendwie nicht gestattet.
Auch nicht mit deiner Mutter oder da schon?
Ja, da hat er halt so Einblicke in so das Trauma gegeben, nicht wahr? Aber auf eine Art, also das liest man ja im Buch, also dass er dann auch oft durchaus unter Einfluss von Alkohol und dann diese Erinnerungen irgendwie hochgespült hat. Und dann ist es rausgekommen, aber das war halt auch dann ein wirklich in den Abgrund blicken. Und dann wurde das wieder zugemacht. Aber das ist keine therapeutische Auseinandersetzung damit. Ja.
Wobei er ja selber auch von Depressionen schreibt und auch, also der Druck, das schreibst du, den sein Nicht-Erinnern und Nicht-Vergessen-Können erzeugte, benebelte den Mann, sicher auch in Wechselwirkung mit Medikamenten und Alkohol. Also es war irgendwie ein Thema, da habe ich mich jetzt auch wieder gefragt, so für euch als Kinder, du hast ja jetzt nicht diesen Überbau, warum das so ist. Wie hast du das erlebt dann als Kind? Hast du das verstanden? Habt ihr darüber gesprochen, über diese Fragen?
Ja, ich hatte den Überbau, würde ich behaupten. Dadurch, dass meine Mutter eben diesen Schritt gemacht hat, mit meinem Bruder und mir mit 6 Jahren die Gedenkstätte Buchenwald zu besuchen und mir zu erklären, was das für ein Ort ist und mir dann eben von diesem Lager erzählt hat, in dem mein Vater war, in Niedersachsen und von meinem Großvater und so. Also dadurch, ja, also ich hatte diesen Überbau und genau deshalb hat meine Mutter es, glaube ich, auch gemacht, damit wir unseren Vater besser verstehen. Und für mich als Kind habe ich das sehr schnell so erlebt, dass ich hatte irgendwie so diese Sichtweise, er ist krank, weil ich irgendwann auch gehört habe, dass Krebs auch also nicht jetzt psychisch monokausal verursacht ist, aber dass Stress und sowas das halt befördert, war für mich irgendwie als Kind relativ schnell klar, ja, die Nazis haben meinen Vater krank gemacht. Und auch das habe ich irgendwie als Kind als Konsequenz der Verfolgungsgeschichte gesehen, dass das irgendwie auch aus vollkommen andere Ursachen haben kann. Klar, also als Kind mit diesem Unrechtsbewusstsein eines Kindes.
Du hast das ja schon angesprochen, also dein Vater, also jetzt das Thema jüdische Identität, auch gerade für dich in der Annäherung an diese Geschichte, das ist ja schwierig, weil da ist ja ein Bruch, also das ist ja, du hast die ja gar nicht mehr, weil das eben vor Generationen war und trotzdem ist das ein Riesenthema. Also das macht ja die Annäherung aber eigentlich nochmal doppelt schwierig, weil da ja gar keine Verbindung eigentlich direkt ist.
Ja, definitiv. Also das ist, und vor allem möchte ich mich ja auch dann mit dem gehörigen Respekt vor so einer Identität nähern. Und ja, das ist nicht einfach. Das stimmt. Aber ich glaube, das Buch ist so ein Schritt. Also ich merke zumindest, dass ich damit eben Diskursräume für mich selber öffne, anders wahrgenommen werde. Es ist sehr heilsam für mich, einfach darüber reden zu können, in welchem Kontext auch immer. Also nicht in jedem x-beliebigen, aber ja, das, und das ist etwas, was halt viele Überlebende, glaube ich, hatten, diese Erfahrung, was man sich heute gar nicht mehr so vergegenwärtigt, weil wir irgendwie im Zeitalter der Identitätspolitik leben, dass eben sehr viele Menschen damals erst durch die Verfolgung zu Juden geworden sind, also auch in ihrer eigenen Wahrnehmung. Und das das ist etwas, da gibt es dann, glaube ich, kaum einen Punkt zurück. Ich glaube, das unterschätzt man irgendwie, was das für die Menschen damals bedeutet hat. Und daher auch bei mir heute noch irgendwie ein starkes Gefühl der Solidarität. Auch wenn mich, also jetzt, wo ich das Buch gemacht habe, kann es vielleicht doch mal sein oder so, aber ne, ich habe selber nie in irgendeiner Weise eine antisemitische Anfeindung erlebt. Auch nicht, nachdem ich dann irgendwie gesagt habe, ja, mein Vater hat das und das erlebt. Aber ich fühle mich irgendwie immer ein bisschen mit gemeint oder fällt mir sehr schwer, das als etwas zu behandeln, was mich nichts angeht. Oder und also will ich auch gar nicht. Ja.
Es geht dich ja auch was an. Ich würde gern mal aufs Thema Nachkriegszeit und Erinnerungskultur zu sprechen kommen. Ich finde es zum einen interessant, dass du schreibst, also dein Vater wollte von Rache und Kollektivschuld nichts wissen. Das muss man ja schon mal sagen, ist ja bewundernswert. Also ich finde, du schreibst auch selber, dass du eigentlich doch auch mal wirklich richtig wütend und, ne, und solche Gefühle hattest, aber dass er doch also du erahnst einen unterdrückten Hass gegenüber der deutschen Nachkriegsselbstgerechtigkeit und schreibst, die langwährende Kollektivverweigerung einer glaubwürdigen Distanzierung vom Nationalsozialismus interessierte ihn schon. Also ein Thema war das für ihn definitiv ja auch. Wie blickst du denn da drauf? Also ich meine, Deutschland hat sich ja oder rühmt sich ja vielleicht auch jetzt immer noch seiner Erinnerungskultur und eben der vielen Gedenkstätten und des Ansprechens. Aber ganz so weit sehen wir ja jetzt heute auch, ist es damit nicht her.
Ja, also was meinen Vater angeht, hatte der einfach, glaube ich, ein sehr zwiespältiges Verhältnis gegenüber allem, was kollektiv ist. Also sei es jegliches nationale Kollektiv oder irgendeine kulturelle Identität, religiöser Art, wie auch immer. Und ihm, also er war da, glaube ich, ist zum Individualisten geworden. Er wollte jeden Menschen nach wirklich den Taten irgendwie beurteilen. Natürlich hat er über das Denunziantentum auch immer wieder gesprochen und auch dazu Sachen aufgeschrieben. Ja, und ich weiß nicht, was war jetzt genau, also die Frage, ja, wie ich jetzt so heute die Erinnerungspolitik oder die Erinnerungskultur einordne,
genau,
oder
wir
da stehen.
Naja, die Frage ist ja, also das jetzt gerade auch nach dem Hamas-Terror am 7. Oktober und alles, was danach kam und dem jetzt eben wieder aufkeimenden Antisemitismus, da ja auch oft irgendwie so eine vermeintliche Überraschung irgendwie formuliert wird und man irgendwie so das Gefühl hatte, wir seien doch da schon viel weiter gewesen, wenn man jetzt ein Buch liest und natürlich, wir wissen es ja eigentlich auch, die Kontinuität war ja immer da.
Ja.
Also die hat er ja eigentlich auch immer gespürt. Das heißt, wie hat jetzt die Beschäftigung mit deinem Buch, wenn du das jetzt vor den aktuellen Entwicklungen siehst, wie hilft dir das vielleicht bei der Einordnung dessen, was wir da jetzt gerade erleben?
Also in Bezug, wie ich das Buch sozusagen in Bezug auf die aktuellen Ereignisse beurteile, da muss ich sagen, diese Hin- und Hergerissenkeit oder dieses Gefühl, eigentlich mehr sagen zu müssen, sich eigentlich klarer positionieren zu müssen oder sich klarer positioniert, dass man sich klarer hätte positionieren sollen, auch wenn man das natürlich nicht eins zu eins vergleichen kann, aber dieses Gefühl, da nicht genug zu tun, das habe ich auch. Und ich wage mich da sehr zaghaft vor. Aber allein unmittelbar am 7. Oktober oder am 8., am 9. Oktober, wie da Menschen mit holzschnittartigen Analysen um sich warfen, um das zu rechtfertigen, um nicht zu sagen, um es zu beglückwünschen auf irgendeine pseudo-intellektuelle Art, fand ich schockierend. Ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an diesen Ausspruch von Hannah Arendt. Das hat sie im Interview mit dem Günther Gauss gesagt. Das gibt es ja auch bei YouTube, kann man sich da angucken. Da sprach sie von der Zeit der Gleichschaltung und da sagt sie auch, nicht, was unsere Feinde damals gesagt haben, hat uns demoralisiert oder so. Also ich gebe jetzt, paraphrasiere. Nicht das, was die, von denen wir wussten, dass die uns hassen, sagen, das hat uns so empört, sondern was unsere Freunde gesagt haben und das Intellektuelle, in deren Milieu sie sich bewegt hat, dass denen so viel dazu einfiel. Also damals zum Nationalsozialismus. Also sie spielt da natürlich auf Heidegger an, und aber auch auf ganz viele andere. Und aber diesen Affekt habe ich das Gefühl, habe ich so in klein halt erlebt, wobei das nicht klein im Sinne von niedlich heißt. Da sind Juden Opfer, also wir sprechen vom größten Pogrom seit 1945. Und den Leuten fällt halt unheimlich viel dazu ein und irgendwie alle sind auf einmal Historiker. Sonst sind sie auf einmal die Leute selbst, ne? Je suis Charlie Hebdo oder weiß ich nicht, wer man dann alles auf einmal ist per Hashtag. Aber Israeli will niemand per Hashtag sein. Also was heißt niemand? Aber ne, das, also, und ich habe da einfach so was von, also so diese Einsamkeit, diese Verlassenheit, von der damals auch Hannah Arendt sprach, die habe ich irgendwie da auch wahrgenommen. Und das war, wie gesagt, am 8. Oktober, am 9. Oktober, da war, also ne, da war jetzt noch nicht so viel von dieser Militäroffensive seitens der Israelis, worüber man hätte klagen können. Also, und darüber kann man ja, soll man ja, muss man ja auch sich empören, drüber diskutieren können, natürlich. Wobei ich auch denke, dass es auch in Israel durchaus viel Israel-Kritik gibt. Also wenn dann dort. Und naja, das ist, also ich habe den Eindruck, da ist was hochgekommen und das ist aber auch nichts Neues. Man kann es bei Jean Améry nachlesen, wie er in den 60er Jahren das beschreibt, wie sich das Verhältnis der Linken zu Israel komplett gewandelt hat nach dem Sechstagekrieg. Und ja, also dieser Antizionismus als Chiffre für Antisemitismus, ja, das beschäftigt mich jetzt auf jeden Fall. Also auch wenn ich, wie gesagt, kein Jude bin, aber wir haben ja auch erlebt, dass das unmittelbar zu Anfeindungen von einfach jüdischem Leben in Europa, weltweit, in Australien, Neuseeland, egal wo, geführt hat. Also ne, nochmal, erstmal haben wir jüdische Opfer, ja, die auch nicht alle Juden waren, auch das, da eine Parallele, waren auch nicht alles Juden am 7. Oktober, aber sie waren sozusagen durch ihr auf israelischem Territorium sich befinden, schon jüdisch genug. Als Reaktion darauf findet noch mehr Gewalt statt. Das hat halt sowas von, okay, die Juden müssen auch schuld dran sein. Und das sind alles Affekte, die mich extrem daran erinnern. Wenn ich jetzt sage, triggern oder retraumatisieren oder so, hat das, dann gebrauche ich das jetzt, um mich als Person in den Vordergrund zu stellen. Aber wie muss es dann allein, also wenn es für mich schon so ist, dass mich das so beschäftigt und ich hier das Wort so an mich reiße.
Dafür bist du ja da.
Dafür bin ich da. Wie muss das dann eben für jüdische Menschen in Deutschland sein? Oder in Europa, in der Welt? Und ne, dass ich sowas jetzt mal sage, also ich habe schon Kontexte erlebt, in denen mir das sofort angelastet wurde, als du redest jetzt nicht über die Lage der Zivilisten in Palästina, über die Palästinenser. Und mir das so auszulegen, empfinde ich auch als böswillig. Ich verteidige damit nicht die Vorgehensweise des israelischen Militärs. Ich verteidige damit nicht die Art, wie das Westjordanland besetzt wird. Das verteidige ich damit nicht. Ich rede über einen Affekt, über eine Art, auf Gewalt gegen Juden zu reagieren, seitens Menschen, die weder jüdisch noch palästinensisch sind. Und das ist schon etwas, was bei mir irgendwie Alarmglocken läuten lässt.
Jetzt sind wir in so einer Zeit, die meisten Zeitzeugen, also Menschen, die wirklich erzählen können, die dabei waren, die das erlebt haben, die sind gestorben. Es gibt noch ein paar ganz wenige, die das noch tun und das ja auch sehr beeindruckend tun. Aber ich habe immer das Gefühl, dass so dieser Bruch und natürlich auch dass einfach Erinnerungen an Krieg, an all das, was da war, natürlich aus der direkten Erinnerung verloren gegangen ist, dass das auch einer dieser Gründe dafür ist, warum plötzlich Menschen in Deutschland gar nicht mehr sehen oder erkennen, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man irgendwie in Frieden und Demokratie lebt. Glaubst du, dass so eine Annäherung, wie du sie jetzt gewagt hast, ein Weg ist, auch in die Zukunft zu sagen, weil irgendwie, also daran erinnern und irgendeine Form finden, diese Stimmen lebendig zu halten, müssen wir ja. Ist ja das auch ein Stück weit der Versuch?
Auf jeden Fall. Also, ne, ich habe natürlich eine recht ungewöhnliche Ausgangslage mit diesem alten Vater und so, aber Das ist mein bescheidener Beitrag. Also auch, ich weiß nicht, ich habe ein paar Songs, in denen ich auch durchaus über dieses Thema spreche. Jetzt kann man eine gesonderte Diskussion darüber führen, inwieweit dieses Medium Rap-Musik adäquat dafür ist, whatever. Besser als wenn Kollege und Farid Bang darüber reden.
Definitiv, ja.
Aber, oder zumindest, es findet auch noch was anderes statt, sagen wir es so. Ich finde, also man muss ja auch, also ich bin durch meinen Vater recht nah dran, so, aber auch trotzdem sehr weit weg, wie man merkt, ne? Der ist gestorben, als ich 12 war. Und ich kann nur dazu ermutigen, sich in diese Welten nach wie vor auch zu versuchen, reinzudenken. Also so sehr das auch zum Scheitern verurteilt sein mag. Aber und für mich hat es aber auch nicht immer nur diesen, sollte es nicht immer diesen lehrreichen Charakter haben, ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, damit ich die Gegenwart irgendwie besser gestalte und so. Nein, das sind redliche Ansprüche und ich will die auch wirklich nicht diskreditieren. Und ich bin aber auch kein Politiker, kein Politikwissenschaftler oder Soziologe oder irgendwie sowas. Aber für mich hat es auch einfach die Funktion von Trauer, also Raum schaffen für Trauer. Die Politikerinnen, die irgendwelche Reden dann halten an Gedenktagen und so, die sprechen dann von der Verantwortung, von der Lehre, also als hätte das irgendeinen pädagogischen Twist, was da passiert ist. Für mich ist es wichtig, einfach auch mein Gedenken zu formulieren und sei es künstlerisch, weil mir auf religiöser Ebene sozusagen das Vokabular fehlt. Das darf auch mal der Anspruch sein, ohne daraus direkt Leitlinien für die Politik im Hier und Jetzt abzuleiten.
Ich würde dich bitten, jetzt nochmal einen kurzen Text deines Vaters zu lesen, den ich sehr eindrücklich finde, und dann habe ich dazu noch ein, zwei Fragen.
Alles klar.
Es war die Seite Gedicht. 162.
Ja, ich habe sogar ein Lesezeichen drin.
Sehr gut.
Das ist ein Gedicht meines Vaters. Nachts und wach. Ich bin nicht frei, sagte ich in der Kneipe meine freie Meinung, lebte ich nicht mehr lange. Sie schlügen mich tot. Doch solange ich nicht in Kneipen gehe, meine freie Meinung ersticke, lebe ich unerkannt, ungeschoren und mit einem Orden. Ich habe nicht glauben wollen, dass es so kommen könnte. Ich kann mir nicht verzeihen, dass ich Besseres glauben wollte. Weil ich Besseres glauben wollte, habe ich Kinder. Verzeiht mir, meine Kinder, aber kämpft.
Gleich nochmal. Da steckt ja ein Auftrag drin.
Ja, ein kämpferischer Auftrag.
Wie gehst du damit um? Und ich meine, das ist ja schon auch wirklich diese Aussage, weil ich Besseres glauben wollte, habe ich Kinder.
Ja.
Das ist ja eine ganz starke Aussage, die ja aber auch wieder was mit dir macht und zu tun hat. Sehr
klar,
direkt.
Klar. Fußnote. Ich habe irgendwann, nachdem das Buch schon so vor mir lag, gemerkt, oder mir kam einfach die Möglichkeit auf, dass er dieses Gedicht ja auch geschrieben haben könnte mit der Perspektive seines Vaters, der sich eben auch wohl noch viel mehr Vorwürfe gemacht haben könnte zu einem gewissen Zeitpunkt, dass er eben Kinder in diese Welt, in diese verkehrte Welt gesetzt hat, die jetzt darunter leiden müssen, dass er nicht erkannt hat, wie verkehrt die Welt war. Das nur so, ich fand das irgendwie interessant, dass ich das immer auf mich bezogen habe. Aber das spricht ja auch dafür, dass so eine Aufgabe von Generation zu Generation übergeht. Ich frage ja in dem Buch dann, ich versuche ja dieses Gedicht so ein bisschen für mich zu interpretieren, wofür soll ich eigentlich kämpfen? Und was soll ich dir überhaupt verzeihen? Gut, dass du mich in diese, jetzt auf gut Deutsch gesagt, beschissene Welt gesetzt hast, wo Mütter ihren 6-jährigen Kindern sowas erklären. Ja, Aber mir war halt sehr schnell klar, dass da nichts meinem Vater zu verzeihen war und dass es eher bewundernswert ist, dass er halt diese Kraft gehabt hat, noch irgendwie eben doch weiterhin Ja zum Leben zu sagen und dass man damit arbeiten muss. Oder also ja.
Jetzt ist ja die Frage genau, die nächste Generation, die stellt sich ja für dich jetzt auch. Also jetzt sind deine Kinder auch noch nicht so alt, aber diese Fragen, mit denen du dich beschäftigst, die kommen ja auch irgendwann. Was hast du denn jetzt aus der Beschäftigung damit für dich mitgenommen, wiederum, wie du mit deinen Kindern über diese Dinge sprichst?
Ja, also ich persönlich später auf jeden Fall. Also auch, ne, das war ja auch wirklich aus der Situation heraus, dass ich mit diesem Vater aufgewachsen bin. Daher kam irgendwie die Notwendigkeit, darüber zu reden. Aber ich denke trotzdem, dass Kinder auch mit diesen Themen umgehen können. Also, und dass, Entschuldigung, Ambivalenz auch erlaubt ist. Mich hat das eben damals irritiert, wie der Papa ist verfolgt worden für seinen jüdischen Vater, war aber nicht jüdisch, das macht ja gar keinen Sinn. Ja eben, die Nazis waren blöd. Okay, aber damit ist nicht alles erklärt, aber da war ein bisschen kognitive Dissonanz oder sehr viel. Und ich glaube, was ich vielleicht ein bisschen anders mache, ist diese Ambivalenz als solche auch zu benennen und meinen Kindern halt zu sagen, ja, es ist nicht immer alles so klar in Schubladen zu stecken. Und das ist auch, glaube ich, so etwas, was sich durchs ganze Buch eben zieht. Es fängt ja an mit dem Gedicht Täter und Opfer, in dem mein Vater diese Begriffe halt in Frage stellt oder klar macht, dass auch im Opfer zumindest die Angst davor lebt, selber zum Täter zu werden. Und ja, dass es einfach kompliziert bleibt. Also es kann ja, es ist halt auch wieder so eine Anleitung zum differenziert hingucken.
Wie hat sich denn, oder vielleicht hat er sich auch gar nicht verändert, der Blick auf deinen Vater durch die Beschäftigung? Hast du, also wenn du jetzt drauf guckst nach, wie lange hast du geschrieben an dem Buch, wie lange hat es gedauert, der Prozess?
Oh, lange. Also ne, 2018 bekam ich ja diese Dokumente, ja. Aber vorher hatte ich schon jahrelang immer mal so Notizen gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie lang, also ne, ich nenne ja immer so die Geburt meines Sohnes eigentlich so als so ein Anfang, wo ich wirklich mich dann mal hingesetzt habe und auch was aufgeschrieben habe. Und der ist jetzt 12, also ungefähr.
Also auf jeden Fall lange.
So lange habe ich da mal so drüber gebrütet.
Aber schaust du anders auf deinen Vater jetzt als davor?
Ja, schon. Also beziehungsweise, also ich entdecke immer Neues irgendwie, auch in diesen Texten, ne? Jedes Mal, wenn ich die hervorhole, habe ich das Gefühl, nicht alles darin ergründet zu haben. Und das ist, also da bin ich auch noch nicht an einem Ende einfach. Ja, aber er hat dadurch wieder Konturen gewonnen, auf jeden Fall. Ja.
Ich finde das interessant, dass du das eben erzählt hast, dass du einen Brief schreibst an ihn, weil ich dich nämlich fragen wollte als letztes, wenn du die Chance hättest, heute mit ihm zu reden. Weißt du, was du ihm sagen würdest?
Also, was ich ihm sagen würde, ja, danke, erstmal würde ich ihm sagen, aber je nachdem, wie lange wir reden dürfen, hätte ich dann, glaube ich, schon noch ein paar kritischere Fragen gestellt. Und eine wäre auf jeden Fall, wie konntest du in Deutschland bleiben? Erklär mir das bitte. Was und wie war das? Das ist nämlich etwas, was ich tatsächlich irgendwie nie so richtig verstanden habe. Und immer auch das Gefühl hatte, dass er eigentlich lieber zumindest nach Amerika gegangen wäre und auch nicht so richtig glücklich hier geworden ist. Ja.
Wobei er eben ist ja nicht nur da geblieben, ist ja sogar in die Politik gegangen. Also
ja,
das ist ja genau. Auch nochmal ein sehr bewusster Schritt.
Aber auch frustriert da rausgegangen irgendwie. Also, aber,
ja, das kann, ja. Kann man auch nachempfinden. Ja, also aber du schreibst einen Brief, das heißt, es gibt vielleicht auch noch eine Fortsetzung oder wie sieht das aus, dein Plan?
Ja, gerne. Also ich muss mal gucken. Jetzt ist das Buch ja erstmal noch da und wenn man mich dann noch weiter in dieser anderen Blase willkommen heißt, dann werde ich da auch weiter vorstellig.
Sehr gut. Und was da auf jeden Fall hilft, ist, wenn viele Menschen dieses Buch kaufen. Das kann man auch nochmal sagen. Also da kann ich sehr ermuntern. Das ist toll geschrieben und ist eine Reise, auf die man sich auf jeden Fall begeben sollte. Lade ich alle ein. Danke allen fürs aufmerksame Zuhören und danke natürlich vor allem dir, Kurt, dass du da warst und über dein Buch erzählt hast. Und dein Vater vor allem. Vielen Dank.
Vielen Dank auch euch allen. Danke.
Dankeschön.